ARD.
Hi.
Hey.
Du riechst nach Glühwein.
Ja, ich habe ein bisschen vorgeglüht.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Na, komm rein.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler, Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Orte und Worte geht ja immer irgendwo hin, an einen Ort. Und diesmal haben wir gesagt, wir gucken mal auf das Jahr zurück und schauen auch ein bisschen voraus. Und Weihnachten steht ja vor der Tür. Also, was passt gut für unter den Weihnachtsbaum als Geschenk? Ja, genau, Bücher. Logisch. Heute treffen wir uns bei Anne-Dore zu Hause. Zu Hause heißt Berlin-Kreuzberg. Wir gucken auf den Lausitzer Platz runter.
Und wir haben uns vorher eine Aufgabe gestellt, ne? Was ist ein typisches Weihnachtsgeräusch für dich? Das war die Aufgabe, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Und jeder von uns hat eins mitgebracht.
Also mein Geräusch ist es, in einen Keks zu beißen. Am liebsten in Kekse, die ich selber backe. Die heißen Mandelbrote. Das ist so ein altes Familienrezept in meiner Familie. Und die hat meine Oma immer gebacken, die ich aber nie kennengelernt habe, weil die ist gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Und ich backe jedes Jahr Mandelbrote und denke dann immer an diese Oma, die ich nie kennengelernt habe. Und mein Sohn liebt diese Kekse auch und ich liebe sie auch, nicht nur, weil sie so lecker schmecken, sondern weil sie total einfach zu machen sind. Man muss so eine Rolle ausrollen und die schneidet man dann in einzelne Stücke. Das sind also auch noch super praktische Kekse.
Also mein Weihnachtsgeräusch, das habe ich hier auf dem Handy. Ich habe nämlich letztes Jahr, da waren wir in Niederösterreich auf so einer alten Burgruine. Das war total cool. Da hatten sie unten im Ort so einen Shuttle. Der hat dann die Leute hochgefahren zu dieser Burgruine und die lag so ein bisschen im Nebel. Und da sah man dann so schemenhaft diese Weihnachtssterne. Und da spielte natürlich eine Kapelle im Stroh. Ja, also das war so ein Ausflug, wie immer die Ausflüge, denkt sich meine Frau aus. Ich weiß Tatsache nicht, wie dieser Ort heißt. Also das wäre sowas, was ich sogar ganz schön finde an Weihnachten. Ich habe sonst eher nicht so mit Weihnachten.
Das erinnert mich an ganz, ganz früher, als ich noch Blockflöte gespielt habe.
Oh, warum hast du die nicht mitgebracht?
Ja, weil ich keine mehr
Glück
habe.
Nicht. Danke, Nadine, dass du sie nicht mitgebracht hast.
Oh Gott, Blockflöte. Ich habe ja drei Töchter und ich musste mir immer die Konzerte geben, ne? Blockflötengeschwader, 50 Kids mit Blockflöte, fiep.
Meine Schwester und ich haben an Weihnachten richtig was vorgeführt, hier mit Blockflöte, wochenlang eingeübt, ist freiwillig das, sogar.
Ist das, wow, dein Weihnachtsgeräusch, Nadine, Blockflötengeklimper?
Da ich die Blockflöte seit vielen Jahren erfolgreich verbannt habe, ist das jetzt nicht mein Weihnachtsgeräusch. Ich sehe hier gerade Kerzen und tatsächlich denke ich in der Adventszeit an Kerzen. Kerzen anzünden, Kerzen auspusten. Und deshalb ist das mein Geräusch.
So, jetzt riecht es hier auch schon so richtig weihnachtlich. Ein bisschen so Kerze ist runter. Es riecht nach angekokeltem Wachs, angekokeltem Docht. So
ein bisschen.
Also heute treffen wir uns bei Anne-Dore zu Hause und wir gucken hier auf so eine tolle Lampe. Die ist wie so eine Blume, die sich hier über das Sofa beugt. Viele Kerzen im Raum und ich habe auch gesehen, du hast noch so einen alten Plattenspieler, so eine Musiktruhe.
Ja, Schnüffelchensarg heißt er, da haben wir früher mal Hörspiele gehört. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir zu Hause seid und ich freue mich, dass wir heute eine Ausgabe Orte und Torte machen. Das ist jetzt schon ein kleines bisschen Tradition. Letztes Jahr haben wir uns bei Nadine getroffen. Dieses Mal treffen wir uns bei mir für Orte und Torte. Aber wo ist die Torte eigentlich, Nadine? Du hast angekündigt, dass du eine mitbringst.
Oh Mann, letztes Jahr hast du so eine schöne Torte für uns gemacht, Anne-Dore. Ja, ich habe einen Kuchen dabei. Also ich habe viel zu spät angefangen. Schlechtes Zeitmanagement. Und kurz bevor ich los musste, damit ich hier nicht ganz so spät auftauche, habe ich sie erst aus dem Ofen holen können, weil dieser Kuchen einfach nicht fertig werden wollte. Und nun habe ich ihn dabei. Ich kann ihn ja mal auspacken.
Da steht
ja
so eine Tüte.
Ja, Moment. Mhm.
Jetzt sind wir alle gespannt.
So, ist noch in der
eine
Backform.
Eckige Torte.
Eine eckige Torte. Genau, ich habe, es ist alles schief gelaufen. Also viel zu wenig Teig für meine Springform. Das wäre eine sehr, sehr flache Torte geworden. Insofern habe ich umdisponiert und in eine Kastenform gefüllt. Und wie du siehst, noch völlig nackt, leider, unverziert. Also wir müssen hier noch Hand anlegen.
Riecht aber mega. Entschuldigung,
riecht ich mal gut, sagen, ja. Riecht wie ein Kuchen halt. Ne?
Schoko, oder? Ganz viel Schokolade und Liebe natürlich.
Ja, Schokoladentorte.
Das riecht man vor allem. Ja. Und ich meine, okay, deine Kernkompetenz sind ja auch Bücher und nicht Backen.
Ich habe hier noch ein paar Marshmallows dabei. Rote Farbe, Lebensmittelfarbe, Glitzer und ein paar Sterne.
Oha.
Zum Verzieren.
Wow. Okay. Also,
na dann?
Das ist die viereckige Torte, die riecht so wie Marmorkuchen oder so ein bisschen. Ne? So.
Da ist ganz viel Schokolade drin.
Genau, so. Ich habe euch auch was mitgebracht und zwar für jeden einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann, außerdem Dresdner Stollen und Walkers.
Oh, lecker.
Es ist ja auch
schottische Kekse. Da ist wahrscheinlich in jedem kleinen Tannenbäumchen Keks so ein Klotz Butter drin oder so.
Es ist ja auch das Nikolauswochenende jetzt.
Proviant haben wir. Und es gibt ja nicht nur was für den Magen. Liebe geht ja auch durch den Kopf, durch Buchdeckel. Was gerne geschenkt wird, ist, glaube ich, so immer ganz weit vorne. Parfüm und dann Bücher auf Platz zwei,
Socken.
Oder? Socken, ah ja, genau, ich vergaß. Apropos, guck mal.
Oh, Stefan hat Weihnachtssocken an.
Ja, genau. Aber was für welche?
Da sind Spreewaldgurken als Christbaumkugeln verkleidet.
Genau, das ist mein einziges Weihnachtsaccessoire, das ich so habe, glaube ich. Aber ich dachte, zur Feier des Tages heute kann man machen, ne?
Kann man auf jeden Fall machen.
Ja, Weihnachtszeit, das ist die Zeit natürlich, wo man drüber nachdenkt, was kann man Leuten, die man mag, unter den Weihnachtsbaum legen als Geschenk. Klar, Bücher bieten sich an. Damit befassen wir uns ja die ganze Zeit und auch in diesem Jahr. Und wir hatten ja viele, viele wirklich, ich glaube, tolle Begegnungen, kann man sagen. Immer intensiv, immer befruchtend auf eine Art. Und ich dachte, Weihnachten und diese Adventszeit ist ja immer auch so ein bisschen so eine Zeit, wo man zurückguckt, aber auch nach vorne guckt, weil es so eine Scharnierzeit ist. Schauen wir doch mal zurück auf die Begegnung in diesem Jahr. Anne-Dore, was war so dein Highlight in diesem Jahr? Die Begegnung, wo du sagen würdest, das war toll, das war auch ein tolles Buch.
Also ich finde ja immer bei Orte und Worte so toll, dass wir die Leute eben an Orten treffen, die bedeutsam sind. Und ich glaube, Nadine war bisher immer so auf Platz 1, weil du warst ja mal mit einer Autorin in der Badewanne.
Ja.
Das finde ich wirklich immer noch. Und ich habe dich dieses Jahr fast getoppt, aber nur fast. Ich war mit Theresia Enzensberger im Bett, in einem Bettenhaus für ihr neues Buch Schlafen. Das war sehr besonders, fand ich. Sehr besonders war auch für mich die Begegnung mit Ulrike Dresdner. Die habe ich auf dem Bürgersteig getroffen vor ihrem Haus, der in ihrem neuen Buch eine Rolle spielt. Aber eine Begegnung, die ich auch sehr besonders und schön fand, war mit Katja Oskamp. Die habe ich im Sportforum Hohenschönhausen getroffen. Da geht sie immer abends spazieren, hat sie erzählt. Und da haben wir über ihren neuen Roman »Die vorletzte Frau« gesprochen. Und das ist auch ein Roman, der hält bei mir irgendwie so nach. Und den werde ich auch, glaube ich, dieses Weihnachten verschenken, weil er so viel erzählt und so aus dem Leben gegriffen ist, auf so eine ganz kluge und gleichzeitig unaufgeregte Weise. Sie erzählt von einer Liebe, die 20 Jahre gedauert hat, zu einem Mann, der 20 Jahre älter ist als sie, kann ich sagen, weil Katja Oskamp hat bei dieser Begegnung auch gesagt, dass sie eigentlich das nicht mehr verschleiert, dass sie natürlich über sich und ihr Leben schreibt. Es wird dann natürlich Literatur. Alles, was wir fiktionalisieren, wissen wir auch, ist dann natürlich nicht automatisch mit der Realität zu verwechseln. Aber sie nimmt sich selbst als Figur, hat daraus eben diesen Roman gemacht und hat über den Mann ihres Lebens geschrieben. Und es ist eine ganz wunderbare Liebesgeschichte, die sich so durch radikale Offenheit auszeichnet, also in vielerlei Hinsicht. Die muten sich einander zu mit all ihren Macken und Hürden
Und das ist ein Buch, das so nachhalt in mir, das ich auf jeden Fall verschenken werde.
Also weißt von du Katja schon, wem du es schenken möchtest?
Ja, tatsächlich werde ich
also
das...
Also nicht verraten jetzt natürlich.
Ja, nicht spoilern, ja, Mist. Wenn hier einer zuhört.
Ich sag mal, für wen es sich eignet. Ich glaube, es geht auch ums Älterwerden in dem Buch, ums Älterwerden von einer Frau. Und wie das ist, wenn man als Frau dann die 50 überschreitet und ja, wie sich die Blicke ändern und so weiter. Also darum geht es auch. Es ist auch ein Künstlerroman, weil es darum geht, wie sie als Autorin ihre eigene Stimme gefunden hat. Deswegen, ich glaube, dieses Buch ist super geeignet. Erstens für Menschen, die sich, wie wir alle fragen, wie kriegen wir Langzeitbeziehungen am besten hin? Zweitens für Menschen, die übers Älterwerden nachdenken. Und auch für Menschen, die sich mit Kunst schaffen, Künstler sein, auseinandersetzen. Also da, für die passt es auch sehr gut, weil es eben darum geht, sich aufzustellen als Künstlerin, als Künstler und auch Durststrecken, finanzielle Durststrecken zu überwinden. Katja Auskamp, die vorletzte Frau.
Und was hat sie dagelassen als Buchtipp? Was liest die denn so gerne?
Katja Auskamp hat empfohlen, Unser Ole von einer anderen Katja, Katja Lange-Müller nämlich.
Katja Lange-Müller ist eine Autorin, die ich schon lange kenne und lange schätze und die ich also verehre und die auch mein großes Vorbild ist, weil sie so wunderbare Bücher schreibt. Es ist ein wahnsinnig dicht gestricktes Kammerspiel. Es geht eben um unseren Ole. Ole ist ein kognitiv beeinträchtigter junger Mann, der sehr groß und sehr dick ist und alleine nicht so ganz lebensfähig wahrscheinlich. Und es geht um drei Frauen, die sich in verschiedenster Weise um Ole kümmern, in einem Haus am Rande der Stadt. Die Mutter, also die leibliche Mutter, die Oma und noch eine dritte Person, also eine ältere Frau, die wahrscheinlich, könnte man sowas wie Leihmutter oder späte Ziehmutter oder sowas sagen. Also es ist eine sehr illustre Gesellschaft und es geht in diesem ganzen Buch im Grunde genommen um das Mutterbild, um Mutterschaft, die man ausnutzt, um Missbrauch von Mutterschaft oder um Ablehnung von Mutterschaft, also sozusagen lauter Antimütter. Und ich finde das in diesen Zeiten auch ganz gut, weil wir ja immer das Mutterbild und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wir Mütter sind ja immer die Guten und wir sind ja immer auf der richtigen Seite. Das ist in diesem Buch garantiert nicht der Fall. Es ist ein Heidenspaß, das zu lesen. Und spannend ist es auch noch. Also wer sozusagen mal andere Mütter, Antimütter, in geballter Form und sprachlich brillant erleben will, der muss unbedingt Unser Ole lesen.
Ja, das war Katja Auskamp mit ihrem Buchtipp. Katja Lange-Müller, Unser Ole, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich verschenke ja voll gerne Bücher und ich bekomme aber auch immer noch sehr gerne Bücher geschenkt, obwohl wir ja wirklich...
Gewagt.
Obwohl wir ja wirklich uns nicht retten können vor Büchern, ja, das ganze Jahr über. Und viele Freunde sagen, ja, ich schenke dir mal kein Buch, weil ne, du hast ja schon genug Bücher. Aber ich sage dann immer, nee, bitte, schenk mir gerne ein Buch, weil ich bekomme immer noch gerne Bücher geschenkt, weil das dann oft auch welche sind, an die ich jetzt nicht selber denken würde. Ne? Also Bücher, die jetzt nicht unbedingt die Neuerscheinungen des Jahres sind oder so. Wie ist das bei euch?
Ja, ich kriege auch immer noch Bücher geschenkt, meistens von meiner Frau. Und Tatsache, sie findet immer noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Gut, wir sind auch befreundet mit Buchhändlern. Die haben wirklich interessante Sachen auf ihrem Tisch liegen. Da habe ich schon viele Sachen entdeckt, die dann auch später mal irgendwie den Weg fanden zu Orte und Worte. Weil du das vorhin angesprochen hast, Anne-Dore, so dieses Midlife-Syndrom. Das hatte ich ja auch dieses Jahr in einer Folge von Orte und Worte. Ich war ja mit Gábor Fonyat am Wiener Flughafen und wir haben uns dort getroffen. Er hat ja ein tolles Buch geschrieben über so eine Midlife-Crisis und so ein Partnerwechsel-Dich-Spiel, was in einem Urlaub dann eskaliert sozusagen und am Ende brechen diese Beziehungen auseinander und es formt sich alles irgendwie neu. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Symptom der Zeit. Vielleicht liegt es auch an uns, dass wir jetzt langsam in so einem Alter sind. Also ich zumindest. Ich werde nächstes Jahr 60.
Wusstest du das? Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja, und dann, klar, ich habe mich da auch in vielen wiedergefunden. So manche Fragen, die stellt man sich dann eben. War das alles oder kommt da noch was? Ich hatte dieses Jahr aber auch eine Begegnung, die mich irgendwie angefixt hat, und zwar mit Maria Bidjan. Ich habe ja immer auch so ein Faible für Debütanten und Debütantinnen. Und Maria Bidjan hat dieses Jahr, wie ich finde, den Roman 2024 geschrieben, das Pfauengemälde. Und dieser Roman entführt, ist natürlich auch autobiografisch angelehnt, sie ist Deutsch-Rumänin. Und dieser Roman entführt so in diese zauberhafte Welt von Siebenbürgen. Hier ist das, was sie empfiehlt, und das spielt auch in Siebenbürgen.
Wenn wir uns rumänische Bücher empfehlen, würde ich dir ein anderes Debüt auch empfehlen. Und zwar von Dorothee Riese, Wir sind hier für die Stille. Es geht um eine deutsche Familie, die aus Deutschland nach Rumänien auswandert, nach der Revolution, also nach 89, die dort so ein bisschen hippie-mäßig sich in einem ganz ärmlichen Dorf ein Leben aufbaut und das Ganze ist aus der Sicht eines Kindes erzählt. Und man bekommt sehr viel vom Aufwachsen in dieser Zeit mit, also wirklich von der Schule, was wird da gelernt, wie sprechen die Menschen, dieses Dorf ist halb leer und wie kommt diese deutsche Familie dort an und dieses Kind, das irgendwie dazugehören möchte, aber auch doch immer das andere ist und auch irgendwie so ein bisschen das Bessere ist, weil es aus Deutschland kommt oder es besser angesehen wird. Und das ist aus dieser Sicht des Kindes erzählt und hat etwas sehr Märchenhaftes und eine sehr interessante Perspektive auf die Zeit.
Dorothee Riese empfiehlt sie. Wir sind hier für die Stille, spielt auch in Siebenbürgen. Ich habe es mir schon auf meinen Kindle geladen. Ich werde es dann irgendwann lesen. Vielleicht jetzt.
Wenn ich so daran denke, wen ich für Orte und Worte alles getroffen habe in diesem Jahr, dann fallen mir auch ein paar ganz besondere Orte ein. Weil ich finde es auch immer ganz schön, durch unseren Podcast lerne ich auch selber noch ein paar Orte kennen, die ich, obwohl ich schon so lange in Berlin lebe, bisher noch nicht gefunden habe. Dazu gehörte zum Beispiel der Gang in die Flakturmruine im Humboldthain mit Inka Parei, die hat ja auch einen Roman geschrieben, der genauso heißt, Humboldthain. Oder ich war mit Domenico Müllensiefen in Salzwedel, das ist ein Ort, der in seinem Roman Schnall dich an, es geht los eine Rolle spielt, aber auch in seinem eigenen Leben. Und Domenico Müllensiefen gehört ja so mit Hendrik Bolz, Anne Raabe zu einer Generation Nachwendekinder und Nachwendeautorinnen und Autoren, die eben vor oder nach der Wende geboren wurden und die DDR eben nicht mehr aktiv miterlebt haben, ne? Aber die trotzdem noch familiär dadurch geprägt wurden, weil sie eben im Osten ihre Wurzeln haben. Und dazu gehört auch Paula Fürstenberg. Und von ihr habe ich in diesem Jahr den Roman Weltalltage gelesen. Da spielt so diese Ost-West-Vergangenheit am Rande auch eine Rolle. Aber hier schreibt sie vor allem über Körper und Körpersprache, über chronische Krankheiten, auch den Umgang damit, also auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf so einer freundschaftlichen Ebene. Also Freundschaft ist ein sehr großes Thema in diesem Roman. Und das ist so ein Buch, das lauter doppelte Böden einzieht. Sie thematisiert eigentlich, wie lässt sich von Krankheit erzählen? Wie darf man auch von Krankheit erzählen, wenn es nämlich um die Krankheit eines anderen geht? Also was darf Literatur? Und wie darf man mit anderer Leute Biografie umgehen?
Und sag mal, Paula Fürstenberg hat wahrscheinlich auch einen Buchtipp wiedergegeben, oder?
Ja.
Was war das nochmal? Was hat die nochmal empfohlen?
Paula Fürstenberg hat auch einen Buchtipp dagelassen, und zwar diesen hier.
Ich möchte gerne einen kleinen lyrischen Essay empfehlen, und zwar von Martina Hefter, Tanzen. Im Untertitel heißt es Verschriftlichung einer Installation mit dem Titel Tanzen, eine Vorratskammer. Martina Hefter ist Schriftstellerin, sie ist auch Performance-Künstlerin, Tänzerin, tanzt in einer kleinen Kompanie. Und dieser kleine lyrische Essay ist eine Materialsammlung über das Tanzen. Woran ich mich besonders gut erinnere, ist der Anfang. Der Text geht damit los, dass sie über mehr als eine Seite sehr ausführlich eine Bewegung beschreibt, welches Körperteil was zu welchem Zeitpunkt macht. Diese ganze Beschreibung endet mit dem Satz, es sind ungefähr 2 Sekunden vergangen. Zum Lesen haben wir aber viel, viel länger gebraucht. Und das ist irgendwie ein schönes Beispiel dafür, was mir beim Schreiben auch passiert ist, wie schwer es eigentlich ist, Körpersprache in Schriftsprache zu übersetzen. Martina Hefter teilt diese Skepsis, glaube ich, über das Tanzen zu schreiben und wie das gehen soll. Der Schreibprozess und diese Zusammenhänge sind auch Teil dieses Essays. Und ich finde, vor allem wird sehr schnell klar, dass Martina Hefter Tanzen mehr als Modus für das ganze Leben begreift.
Sie empfiehlt also ein kleines, schmales Bändchen von Martina Hefter, die ja in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Tanzen, Verschriftlichung einer Installation mit dem Titel Tanzen, eine Vorratskammer.
Bücher, die sind ja auch so ein bisschen so ein Anker im Leben, ne? Die bedeuten ja was, die können trösten, sie machen Spaß, sie können neue Welten entdecken lassen. Mich interessiert einfach mal, gibt es irgendein Buch für euch, was in eurem Leben zu einer bestimmten Phase eures Lebens passt, wo ihr sagen würdet, ja, das war ein ganz wichtiges Buch für mich? Anne-Dor.
Ja, du siehst mich schon grinsen, Stefan, weil natürlich sind Bücher eigentlich ja auch so Lebensbegleiter. Also tatsächlich sind es so Lebensabschnittsgefährten. Und das Wort Lebensabschnittsgefährte, finde ich, passt auch so gut, weil die ja wirklich, wie du gerade sagst, manchmal für einen bestimmten Abschnitt super gut passen und später dann nicht mehr. Ich habe ein Buch hier jetzt neben mir liegen, Paul Auster, Mond über Manhattan. Und das habe ich mit Anfang 20 gelesen und es hat mich vollkommen weggebeamt. Ich bin vollkommen in dieses Buch reingefallen und habe es geliebt und geliebt und geliebt. Und ich habe jetzt neulich nochmal reingelesen, ich finde es immer noch gut, aber nicht mehr mit dieser unglaublich existenziellen Wucht, die ich damals verspürt habe. Aber damals mit Anfang 20, das ist ja auch so ein Lebensabschnitt, ne, wo man sich entwirft, wo man denkt, wie will ich eigentlich dieses Leben leben? Und es gibt so zig Möglichkeiten, wie man es verbringen kann. Und ich konnte mich sehr identifizieren mit dem Ich-Erzähler aus diesem Roman. Marcus Stanley Fogg heißt er, der geht im Jahr 1969, kommt er nach New York. Also ist gleich alt wie Paul Auster. Es geht um Mitte der 60er Jahre. Und im Prinzip ist das ganze Buch eine Spurensuche nach sich selbst und auch nach seinem unbekannten Vater. Und was mich daran so fasziniert hat, ist, wie alles miteinander verwoben ist. Und dass die ganz großen existenziellen Fragen gestellt werden. Wie übrigens eigentlich in allen Paul Auster Büchern. Es geht eigentlich immer um die Verbindung von Selbstbestimmtheit und Zufall. Man sagt ja auch, viele Autoren haben eigentlich immer wieder dasselbe Thema und schreiben halt viele verschiedene Bücher darüber. Paul Auster ist dieses Jahr ja leider gestorben, ziemlich früh, mit in den 70ern war er erst. Und das war eben meine Eintrittskarte ins Paul Auster-Universum, Mond über Manhattan. Und es gibt auch andere Bücher von ihm später, die ich sehr mochte, zum Beispiel 4321. Und sogar sein letztes Buch, das ist Baumgartner, sein letztes Buch. Und da gibt es ein wunderbares Zitat drin, das muss ich euch noch kurz vorlesen. Mangels jeglicher Fakten, die die Geschichte als wahr oder falsch erweisen könnten, glaube ich dem Dichter. Und das finde ich so schön, sehr weil Literatur schön ist manchmal irgendwie so fast wahrer als das vermeintlich wahre Leben.
Wie war es bei dir? Gibt es irgendein Buch, Nadine, wo du sagen würdest, ja, das passt genau zu diesem Lebensabschnitt?
Also wenn man zu Hause vor dem Bücherregal steht und da mal so durchguckt, dann gibt es ja so einige Bücher, mit denen man, wie bei Musikstücken auch, ne? Mit denen man dann so eine bestimmte Phase im Leben oder eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Menschen auch verbindet. Und ich habe mitgebracht von Reinhard Götz Celebration. Mhm.
Also bei welchem Buch hast du geknutscht?
Nee. Eigentlich hätte ich lieber Rave mitgebracht von Reinhard Götz, aber dieses Buch besitze ich nicht, sondern das ist ein Buch, das mein damaliger Mitbewohner im Regal stehen hatte. Und mein damaliger Mitbewohner war DJ. Und das war so die Phase in meinem Berliner Leben, als ich sehr viel auch feiern gegangen bin und irgendwie so ein bisschen Techno-Partys und so weiter für mich entdeckt habe. Und wo ich dann auch danach eine Sendung im Radio übernommen habe, bei Fritz damals noch, beim RBB auch, wo ich dann nachts da Platten aufgelegt habe. Das war eine Musiksendung und eben eine Clubmusiksendung.
Wow, DJ Nadine.
Ich erfahre lauter Dinge über euch. Ja. Dein alter Stefan.
Und das war natürlich
DJ-Vorliebe.
War natürlich eine sehr wichtige Zeit für mich, eine intensive Zeit. Und Rave stand eben bei meinem Mitbewohner im Regal. Und ich habe das irgendwann so rausgezogen, weil der Titel mich natürlich angesprochen hat. Und habe darin gelesen und war echt geflasht, weil ich dachte, wow, das in Worte zu fassen, also Reinhard Götz schreibt ja da wirklich, das ist ja der Versuch, die Nacht quasi als Phänomen mit allem, was dazugehört, mit Rausch und Ekstase und Tanz und Techno und DJs und Auflegen und allem, in Worte zu fassen, das zu schaffen und mit der Sprache so diese Gegenwärtigkeit des Moments einzufangen und das aber gleichzeitig so zu überhöhen, dass es eigentlich schon wieder was Künstliches bekommt. Reinhard Götz nimmt sich da auch schon ziemlich wichtig. Also ich habe jetzt auch nochmal reingelesen und auch hier in diesem Buch Celebration. Es ist halt schon so eine popkulturelle Überhöhung und so ein totales Abfeiern des Feierns. Und gleichzeitig, also hat das damals wirklich wahnsinnig gekribbelt bei mir, als ich das gelesen habe, weil es mich damals einfach so abgeholt hat und weil ich das so faszinierend fand, wie man mit Sprache ja dieses Gefühl einfangen kann. Celebration ist so ein Buch, das Texte und Bilder zur Nacht versammelt, die Reinhard Götz so in verschiedenen Artikeln, Aufsätzen veröffentlicht hat, damals in den 90ern. Unter anderem trifft er da Westbam und Sven Väth und hat über die Love Parade geschrieben, aber auch Texte zur Malerei. Es ist einfach so auf mehreren Ebenen wichtig, weil dieses Buch zum Beispiel auch die Zeit 1994 bis 1997 beleuchtet und einfach dieses alte Berlin, diese alte Clubkultur. Und allein deshalb lohnt sich das auch nochmal zu lesen.
Also mir ist aufgefallen, ihr beschreibt mit diesen Büchern eure frühen 20er, als ihr jung und frisch und voller Tatendrang.
Wir sind doch immer noch jung.
Ja, ja, klar.
Eben wollte ich gerade sagen, hallo.
Also im Vergleich jetzt zu mir, in die gleiche Kerbe haue ich jetzt auch. Ich bin neulich mal Stefan an meinem 20. Regal vorbeigegangen und da ist mir ein Buch wieder in die Finger gefallen von Chris Stewart. Kennt ihr den?
Ich nicht.
Chris Stewart hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, weil ich immer dachte, der Drummer von Genesis, das war doch genau der, Phil Collins, den wir alle kennen.
Ja.
Aber Chris Stewart, der war 17, als er bei Genesis Schlagzeug gespielt hat. Und dieser Chris Stewart hat ein Buch geschrieben, Unter den Zitronenbäumen heißt das, Ein Optimist in Andalusien. Und ich bin damals auf dieses Buch gestoßen, ist schon ein älteres Buch, weil ich selber auch ein Jahr in Andalusien war. Ich habe in Granada gelebt und worum geht es in diesem Buch? Chris Stewart kommt mit seiner Familie in die Alpujarras. Alpujarras, das ist so eine Berggegend, so im Hinterland von Granada. Rein historisch haben sich dahin die Mauren zurückgezogen, nachdem sie geschlagen wurden von den katholischen Königen 1492 und haben dann nochmal so 60, 70 Jahre dort versteckt gelebt. Und das ist eine ganz zauberhafte Gegend. Das schraubt sich so hoch in den Bergen und da sind so diese weißen Dörfer. Jedenfalls dieser Chris Stewart geht dorthin mit seiner Familie und will aussteigen. Man hat da so ein altes Bauernhaus und da gibt es nichts. Es gibt weder Strom, es gibt weder Wasser noch sonst irgendwas. Und er schafft es also quasi aus Scheiße Gold zu machen und da wirklich so eine Art Refugium in diesen Bergen hinzukriegen. Und das hat mich irgendwie so an meine Zeit dort erinnert. Unter den Zitronenbäumen. Ein Optimist in Andalusien. Chris Stewart. Ja, es gab ja noch was, wie jedes Jahr, Literatur-Nobelpreisverleihung. Ich muss gestehen, ich kannte Han Kang nicht. Ihr?
Ja.
Ja.
Oh, alles klar.
Die hätten wir auch gerne als Gast bei Orte und Worte.
Oh ja, unbedingt.
Aber das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mal eine Sendung mit ihr gemacht. Da sollte sie eigentlich in Deutschland sein, aber dann kam Corona. Und wir haben aber trotzdem eine Sendung mit ihr gemacht. Und das haben wir so gelöst, indem sie uns Sprachnachrichten geschickt hat. Die hat sie auf ihr Handy eingesprochen und ihre deutsche Übersetzerin Ki Hyang Lee, die hat uns dann das übersetzt und dann konnten wir mit der Originalstimme von Han Kang eine Sendung machen und so klingt sie.
힘 것에 대해 쓰겠다고 결심한 봄에 내가 처음 한 일은 목록을 만든 것이었다.
Als ich im Frühjahr beschloss, über weiße Gegenstände zu schreiben, machte ich mir als erstes eine Liste.
강보, 배내옷, 소금, 눈,
Wickeltuch, 얼음, 달, Babyhemdchen, Salz, Schnee, Eis, Mond, Reis, Schaumkronen, Lilienmagnolien, weißer Vogel, weißes Lächeln, blankes Papier, weißer Hund, weißes Haar, Totenhemd.
Ja, das war der Anfang von dem Roman Weiß, über den haben wir damals gesprochen. Ein ganz poetisches Buch, da werden lauter weiße Gegenstände aufgezählt. Ein paar davon haben wir gerade gehört, also eine weiße Tür, ein weißes Wickeltuch, der weiße Nebel, Salz und so weiter. Weiß ist nicht ihr bekanntestes Buch. Das bekannteste von ihr ist ja nach wie vor, glaube ich, Die Vegetarierin. Ja. Ne? Aber ich kannte Weiß halt gut, Die Vegetarierin habe ich auch gelesen. Und noch ein paar andere, aber Weiß finde ich insofern so interessant, weil das sehr autobiografisch ist, weil Han Kang erzählt über ihre Schwester, die sie nie kennengelernt hat. Die ist nämlich kurz nach der Geburt gestorben und das war, bevor Han Kang dann irgendwann später geboren wurde. Und sie sagt, dass dieses Buch sozusagen einer Autobiografie so nahe kommt wie kein anderes Buch, weil es wahnsinnig persönlich ist. Also die Protagonistin, die Ich-Erzählerin, läuft durch Warschau, da ist sie gerade bei einem Aufenthalt und denkt über diese vor ihr verstorbene Schwester nach. Und es ist wahnsinnig poetisch und hat ganz viel von Han Kang in sich, schon weil es so lyrisch ist und so dieses melancholische, abklopfende Nachdenken thematisiert. Und ich glaube, das findet man in all ihren Büchern.
Also ich habe sie jetzt erst entdeckt. Ich meine, mit Korea bin ich über meine Töchter so ein bisschen in Berührung gekommen. Die sind nämlich total K-Pop-Fans gewesen. Ah. Und eine meiner Töchter, Julia, die hat sogar ein Jahr Koreanisch studiert. Und eine Zeit lang war dann bei uns immer die Verkehrssprache Koreanisch morgens. Ne? Dann hieß es immer Annyeong Haseyo, wenn wir uns begrüßt haben und so. Insofern hatte ich mit Korea ein bisschen was am Hut, aber eben nicht mit Han Kang. Und ich habe dann mal geguckt, als sie den Literatur-Nobelpreis bekam, und das ist auch eigentlich so mein Vorgehen, wenn ich sonst so gucke, interessiert mich ein Buch? Ja, nein. Ich gucke auf das Thema. Und mich hat das Thema von Menschenwerk interessiert. Und da geht es ja um die Studentenunruhen Anfang der 80er Jahre. Und sie beschreibt diese Unruhen, die ja brutal vom Militär auch niedergeschlagen werden, in so einer ganz lakonischen, hingetupften Sprache. Also fast wie eine Kalligrafie ist das. Sie wertet auch nicht, sondern sie beschreibt einfach nur. Und aus verschiedenen Perspektiven von Protagonisten beschreibt sie die krassesten Dinge. Und dadurch entsteht so ein Sog und so eine Beklemmung. Und das finde ich wahnsinnig kunstvoll gemacht. Also wirklich, wow. Da dachte ich, ja, von ihr möchte ich gerne auch mehr lesen.
Ja, dieser Sog, diese Beklemmung, die du beschreibst, ich glaube, die haben sehr viele ihrer Bücher. Ne? Also auch Die Vegetarierin ist ja so ein Buch, das wirklich davon lebt, so ganz unterschwellig so etwas leicht Unheimliches aufzubauen. Und ich muss ganz oft dran denken, also ich lese ja total gerne auch Haruki Murakami, ne?
Ich auch.
Und ich finde da aber so die letzten Bücher, da muss man dann schon auch wirklich sich drauf einlassen können. Geht ja immer sehr ins Fantastische, ins Märchenhafte, ins sehr Übersinnliche, fast schon. Und wenn man das alles abzieht, ist die Literatur von Han Kang, finde ich, schon ähnlich, weil auch da so dieses unterschwellig bedrohliche, bedrückende, dieses gesellschaftliche, was ja offenbar in vielen auch gerade so asiatischen Gesellschaften eine Rolle spielt, kommt da so durch und so ganz subtil, finde ich. Und das finde ich so toll auch an Die Vegetarierin. Das ist ja eine sehr schräge Geschichte. Es sind ein Mann, eine Frau, die im Buch eben auch als das durchschnittlichste Paar, was man sich vorstellen kann, beschrieben werden. Also völlig durchschnittlicher Job, durchschnittliches Leben. Und die Frau bricht dann eines Tages aus, indem sie aufhört, Fleisch zu essen. Da könnte man jetzt sagen, ja und? Ja, ist ja halt Vegetarierin, ne? Aber da erregt es einfach wahnsinnig viel Aufsehen. Sie hört auf, Fleisch zu essen. Und sie hört dann nicht nur auf, Fleisch zu essen, sondern hört irgendwann auf, überhaupt irgendwas zu essen. und ist auf dem Weg oder möchte gern zu so einer Pflanze werden und sich allein von Luft und Licht ernähren können. Ist eine schräg angelegte Geschichte und legt aber so viel offen von diesen Strukturen südkoreanischer Gesellschaft, diesem Druck, sich Konventionen zu unterwerfen und ja, gerade auch Frauen, die diesem Druck so ausgesetzt sind. Es ist eine sehr patriarchale Gesellschaftsstruktur. Und mich hat der echt umgehauen, dieser Roman, muss ich sagen. Und ich habe ihn auch als Hörbuch. Und ich habe nämlich, weil wir ja auch über Weihnachtsgeschenke sprechen, mögliche, ich habe einen Freund, der hört exzessiv Hörbücher. Und dem würde ich tatsächlich die Hörbuchfassung schenken, weil sie wirklich toll ist. Wird von 3 verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen. Rieke Schmidt, David Striso und Thomas Leubel. Ist im Argon Verlag erschienen. Noch auf CD, aber gibt es wahrscheinlich bestimmt auch als MP3 mittlerweile. Kann man nur so schlecht verschenken, MP3. Ne? Also das auf jeden Fall auch eine echt große, große Empfehlung.
Ja. Es kommt jetzt ja eine neue Handkang. Auf die freue ich mich total. Die erscheint jetzt Mitte Dezember. Und zwar heißt das neue Buch Unmöglicher Abschied. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es aber bestellt. Und da soll es gehen um die Geschichte einer Freundschaft zwischen 2 Frauen, also wieder weibliche Lebensläufe. Und gleichzeitig soll auch ein verschwiegenes Kapitel der koreanischen Geschichte aufgeblättert werden. Also für mich eine super Aussicht und dann ja auch in Richtung Weihnachten vielleicht auch möglicherweise ein Geschenk.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Und übrigens, falls ihr euch jetzt hier die Finger schon wund geschrieben habt, das ist gar nicht nötig, denn wir haben alle Titel, über die wir sprechen, natürlich auch in den Shownotes. Das kennt ihr schon von den üblichen Orte und Worte Podcasts. Also da findet ihr das alles auch wieder. Aber wir machen natürlich munter weiter. Wir haben ein Füllhorn von Büchern, die wir euch noch empfehlen können. Anne-Dore, was hast du noch auf der Pfanne?
Also ich finde super geeignet als Weihnachtsgeschenk die Romantrilogie von Christoph Peters, die jetzt vollendet ist, nämlich mit dem letzten Band, der jetzt im Herbst erschienen ist. Innerstädtischer Tod heißt dieser Roman, der 3. Teil der Trilogie. Die fing an 2022 mit Der Sandkasten und dann kam Krähen im Park und jetzt eben Innerstädtischer Tod als letzter Band. Und das ist alles angelehnt an die sogenannte Trilogie des Scheiterns von Wolfgang Köppen. Das haben viele von uns in der Schule gelesen. Das sind diese Bücher, die in der Nachkriegszeit spielen. Christoph Peters hat gesagt, das mache ich auch, aber mit der Gegenwart. Und man muss das mit Köppen auch gar nicht wissen. Man kann auch einfach nur den Peters so lesen. Aber wenn man Köppen kennt, dann ist es ganz lustig, weil einiges korrespondiert da miteinander. Aber wie gesagt, es ist eher so ein kleines Spiel. Man kann diese 3 Bücher von Christoph Peters auch vollkommen unabhängig davon lesen. Ich finde die so gelungen, weil der damit unsere Gegenwart vermisst. Also er nimmt tatsächlich auch einige reale Figuren unserer Zeit, die er aber verfremdet, die auch andere Namen kriegen, aber man erkennt die zum Teil. Da ist dann jemand, da denkt man, ah, Marcel Reich-Ranitzky oder ah, das ist Karl Lauterbach. Diese 3 Bücher sind wie so 3 kleine Zeitkapseln, die etwas festhalten aus unserer Zeit, aus den Jahren 2020 bis 2022 mit multiperspektivischen Stimmen. Also es gibt zahlreiche Figuren, die alle unglaublich unterschiedlich sind. Und das finde ich ein super Geschenk, so als Paket, wenn man diese 3 Bücher zusammenschnürt und unter einen Weihnachtsbaum legt, dann hat man wirklich ja, so eine Art Zeitvermessung verschenkt, so würde ich sagen. Christoph Peters, die Trilogie.
Klingt gut.
Klingt wirklich gut, ja.
Aller guten Dinge sind 3. Ich habe auch 3, die fallen alle unter eine Überschrift. Es geht nämlich um das Thema Migration, um das Thema Ankommen, Flucht natürlich. Und es sind ganz unterschiedliche Bücher. Normalerweise reden wir ja hier in Orte und Worte über Romane, über Erzählungen, also über Literarisierungen. Das, was ich heute mitgebracht habe, ist ein bisschen was anderes. Also ich würde mal anfangen mit Vedran Djihic. Das Buch heißt auch Ankommen. Das sind so 100 Seiten bei Krämeyer und Schirjau erschienen. Vedran Djihic ist Politologe in Wien. Und ich glaube, ich bin schuld, dass er dieses Buch geschrieben hat. Ich habe ihn nämlich mal interviewt. Und da hat er mir damals gesagt, eigentlich hat er diese Geschichte vorher nie jemand erzählt. Er stammt aus Prijedor. Seine Mutter war Ukrainerin und sein Vater ein bosnischer Muslim. Und Prijedor, das war im Bosnienkrieg ein wirklich ganz, ganz schlimmer Ort. Also ich sage nur Keraterm, Trnopolje, das waren regelrechte, ja, ganz schlimme Lager. Vielleicht habt ihr die Bilder noch im Kopf, wo mal das Rote Kreuz zu Besuch war und diese ausgemergelten Gestalten hinter dem Stacheldrahtzaun gesehen habt. Das sind wirklich ikonische Medienbilder auch. Also aus seiner Familie waren Leute in so einem Lager und es wird ja jedes Jahr dieser Tag der weißen Bänder begangen. Das heißt, die serbischen Machthaber damals haben alle Nicht-Serben dazu gezwungen, ein weißes Armband zu tragen. Da klingelt es natürlich bei allen, Stichwort Judenstern. Und so ähnlich wurden diese Menschen eben auch markiert, um klarzumachen, die sind anders. Und das beschreibt er und er ist dann mit seiner Familie geflohen nach Österreich und er beschreibt auch dieses Nicht-Gewollt-Werden in Österreich, dieses sich durchbeißen müssen. Es gab damals das Ausländervolksbegehren der FPÖ, Jörg Haider und wie er auch Stimmung gemacht hat dagegen. Also das ist ganz interessant, das mal zu lesen in diesem Essay. Und er plädiert eben für eine andere Willkommenskultur, wenn man so will. In die gleiche Kerbe haut Judith Kohlenberger, ganz tolle Migrationsforscherin aus Wien. Sie hat ein Buch geschrieben, gegen die neue Härte, was ein bisschen so den Mainstream im Moment gegen den Strich bürstet. Im Moment ist ja so abschotten, alle raus, gegen alles Fremde. Das ist sehr en vogue geworden. Und ihre These ist, das ist gar nicht gut für unsere Gesellschaften. Es verhärtet auch unsere Gesellschaften und es braucht da einen neuen Ansatz. Fand ich sehr interessant. Und Manuela Tomic, sie ist die literarische Stimme sozusagen. Sie ist eine Kollegin, ist in Sarajevo geboren, in Kärnten aufgewachsen, hat in Wien für eine Zeitung lange gearbeitet, macht sie, glaube ich, immer noch. Und sie hat dieses Jahr den Prix Europa gewonnen, und zwar mit einem zweisprachigen Hörspiel. Blasse Stunden heißt das, Bliedi Sati. Wie gesagt, in zwei Sprachen. Und sie hat ein Buch veröffentlicht bei Visa mit so kleinen Miniaturen. 99 kleine Geschichten sind das. Und die sind ganz zauberhaft, weil es eben viel über sie erzählt, über ihr Leben. Aber anhand von so kleinen Gegenständen wie Krautwickel oder Ähnliches führt sie uns in diese Zwischenwelt von Migranten, die ja hin und her pendeln, hin und her oszillieren zwischen der alten Heimat und der neuen Heimat. Und in diesem Niemandsland ist sie unterwegs mit ihren literarischen Miniaturen. Ich werde sie auch treffen für Orte und Worte und da gibt es dann mehr dazu. Ich habe euch einen kleinen Trailer mitgebracht von Bliedi Sati, also von diesem Hörspiel. Das klingt so.
Jänner 1998. Damals war ich 7 Jahre alt. Vater hat sich in diesem Jahr eingerichtet. Er hat ein Bett gekauft, einen Tisch und einen Stuhl, hat den Raum abgedunkelt und 1998 nie wieder verlassen. Jänner 1998. Und immer Jänner 1998.
Vraži je cipale, zar je to moguće?
Smiri se.
Ma ne mogu se smiriti, ti baš uvijek onda jedan par
put, ne paši, baš ono kada se rekao sam ti u radnji da probaš dva puta.
In der falschen Sprache haben Vaters Wörter wie erfunden geklungen.
Ma ne slušaj, šta će mi ja, pa tak je život, nije ovo neki Mickey Mouse, ovo je tako kako život jest. Ja odem da kupi se cipale, kupi sam neke cipale, kupi se.
Mutter hat unser schwarzes Gewand in die Nacht gepackt.
Smiri se.
Vater hat sich die steifen Lackschuhe geschnürt, die ihn nun schmerzen. Mutter blickt Vater blass an.
Ja, das ist mal so ein kleiner Ausschnitt aus diesem Hörspiel, diesem zweisprachigen. Ich finde, das entfaltet einen ganz tollen Zauber und nimmt uns wirklich mit in diese Zwischenwelt der Zweisprachigkeit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Will man sofort weiterhören, muss ich sagen.
Ja, genau. Ging mir auch so, ja. Ich habe letztens Radio gehört und da lief eine Reportage über Schäfer in Brandenburg. Und da ist mir gleich wieder ein Buch eingefallen, das ich gelesen habe in diesem Jahr, das auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war, nämlich Von Norden rollt ein Donner von Markus Thielemann. Und da geht es um eine Familie, die seit Generationen Schäfer sind. Und im Mittelpunkt steht der 19-jährige Jannis. Der hat quasi die Schafe seiner Familie übernommen und hütet sie jetzt in der Lüneburger Heide. Also in dieser Geschichte dringt der Wolf auch ein ins Leben dieser Schäferfamilie. Der Wolf wird gesichtet, bedroht nun nicht nur diese Schafe, sondern auch andere Landwirte da in der Gegend. Und gleichzeitig erzählt dieser Roman aber auch von den neuen Rechten, die so am Horizont erscheinen. Also diese Schäferfamilie bekommt einen neuen Nachbarn, der eben so mit dieser rechten Ideologie verbandelt ist. Und gleichzeitig spielt dann noch ein dunkles Kapitel in der Familiengeschichte eine Rolle, was zu tun hat mit einem Außenlager des KZ Bergen-Belsen. Also mehrere Ebenen vermischen sich hier und mich hat vor allem diese Sprache und wie Markus Thielemann davon erzählt, dieses atmosphärische, Natur, viele Zeichen, viele Mythen, die da auch mit rein verstrickt werden, aber ohne zu dick aufzutragen, also ohne es zu übertreiben, hat mich sehr eingenommen, dieser Roman.
Jetzt ist dann bald schon wieder soweit. Habt ihr denn schon eure Geschenke?
Überhaupt nicht.
Also ich habe auch noch gar nichts.
Nee?
Auch nicht. Nee.
Ich habe auch noch nicht gebacken dieses Jahr.
Nee, ja, jetzt hier.
Aber ich habe gebacken. Jetzt, ich bin nämlich im Gegensatz zu Handkangs Vegetarier nicht eine, die zur Pflanze werden will. Nein. Und gar nicht mehr essen will, sondern ich bin jetzt wahnsinnig heiß darauf, Nadines Torte anzuschauen.
Es ist auch ein bisschen gemein. Wir sitzen hier die ganze Zeit ja. in Anne-Doris ja. sehr gemütlichem Wohnzimmer. Die Kerzen genau. brennen. Und vor uns steht ein unangetasteter Dresdner Christstollen.
Den hat Stefan mitgebracht.
Leckere, buttrig aussehende Kekse, Schokolade und eben mein Kuchen. Der nackte Schokoladenkuchen, der nicht verziert ist.
Wir dekorieren ihn noch schnell, komm. Wo sind die Deko-Sterne?
Ich glaube, die halten jetzt gar nicht mehr, weil der Kuchen ja nicht mehr warm ist. Ich glaube, die werden jetzt einfach abprallen.
Dann machen wir Trennkost, oder?
Ja, ich bin auch dafür.
Also wir müssen die Winter-Glamour-Deko, so heißt sie, müssen wir getrennt vom Kuchen essen.
Ich schneide den jetzt an.
Ja, bitte.
Ich tue das jetzt hier.
Stellt euch vor, im Untergrund läuft so Trommelwirbel.
So, die große Kunst wird jetzt sein, diesen Kuchen da rauszukriegen. Also.
Ich mache den Vorkoster, wenn ich jetzt tot umfalle. Dann nee, kann man machen.
Kann man machen? Hm? Ja, auch mal. Gar nicht so schlecht geworden. Auch ohne Puderzucker und...
Na, das finde ich gerade gut.
So,
ich
kann Verzierungen.
Das nicht ab, wenn das so pappsüß ist.
Ah, nee?
Nee.
Für mich könnte er ruhig ein bisschen süßer sein.
Genau richtig so.
Ja?
Orte und Torte.
Bleibt noch euch allen eine schöne Adventszeit zu wünschen.
Ja, wir hoffen, da waren jetzt ein paar Buchtipps dabei, die euch vielleicht ein bisschen inspiriert haben, entweder zum Selberlesen oder zum Verschenken.
Uns gibt's zuverlässig, wie immer, donnerstags an den üblichen Orten.
Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Oder auf den Webseiten des RBB bei rbb24 Inforadio oder bei Radio 3. Genau, und da findet ihr natürlich auch alle Bücher, die wir heute erwähnt haben.
Und auch noch ein paar Krümel.
Genau, auf meinem Sofa jetzt auf jeden Fall.
So, wir essen jetzt weiter.
Genau, war schön gewesen. Wir hören uns wieder und ansonsten ciao.
Schöne Adventszeit euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.